HR Info Wirtschaft.
Mit Alexander Schmidt. Es geht voran, allerdings in winzigen Schritten. Deutschland macht Fortschritte bei der Gleichberechtigung, sagt das Weltwirtschaftsforum. Im weltweiten Vergleich legt Deutschland um 4 Plätze zu und ist nun 10. Männer bekommen hierzulande immer noch mehr Geld für ihre Arbeit als Frauen. Daran hat auch das sogenannte Entgelttransparenzgesetz wenig geändert, das seit knapp 2 Jahren gilt. Wissenschaftler, Personalmanager und Politiker haben jetzt Bilanz gezogen, zu welchem Ergebnis sie gekommen sind, was noch geschehen muss in Deutschland und wie es mit dem sogenannten Fair Pay in Hessen aussieht, ist unser Thema in HR Info Wirtschaft. Stellen Sie sich vor, Sie, eine Frau, sitzen Ihrem Kollegen gegenüber im Büro, einem Mann. Sie machen die gleiche Arbeit Tag ein, Tag aus. Ihr Kollege, der Mann, aber bekommt mehr Geld dafür als Sie, und zwar gleich 1/5. Das wäre ungefähr so, als wenn Sie, die Frau, die ersten Monate eines Jahres ohne Bezahlung arbeiteten und erst ab Mitte März etwas bekommen. Dieses Szenario ist frei erfunden. Die freien, also unentgeltlichen Arbeitstage zu Beginn eines Jahres stellen die Lohnlücke in Deutschland dar. Mit 21% ist sie die zweitgrößte sogenannte Gender Pay Gap in der Europäischen Union. Manuela Schwesig, die bis 2017 SPD-Bundesfamilienministerin war:
Die Frage von gerechter Bezahlung ist eine Frage für die Frauen in unserem Land, ist aber genauso eine Frage für die Männer, denn kein Mann kann wollen, dass seine Partnerin oder seine Tochter schlechter bezahlt wird, nur weil sie ein Mädchen oder eine Frau ist.
Schaut man etwas genauer hin, nimmt Faktoren wie Bildung, Berufserfahrung, Unternehmensgröße und die Branche hinzu, so beträgt die Lohnlücke in Deutschland nur noch 6%, sagen Wirtschaftsforscher. Das nennt sich bereinigte Lohnlücke. Mit dieser Kennzahl liegt Deutschland fast an der Tabellenspitze, an 2. Stelle in der EU. Manuela Schwesig hat zu Ende ihrer Amtszeit als Bundesfamilienministerin das sogenannte Entgelttransparenzgesetz auf den Weg gebracht. Es gilt seit fast 2 Jahren und hat folgenden Kern.
Erstens, es gibt ein individuelles Auskunftsrecht für Frauen und Männer in Betrieben ab 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und zweitens, Betriebsräte werden darin gestärkt, dieses Auskunftsrecht auch tatsächlich umzusetzen. Damit stärken wir Frauen, Männer, Betriebsräte, aber auch die Tarifautonomie in Deutschland.
Dieses Gesetz gibt den Beschäftigten in Deutschland das Recht zu erfahren, was vergleichbare Kollegen verdienen. Es fordert Unternehmen auf, regelmäßig Gehaltsstrukturen zu überprüfen und Entgeltgleichheit herzustellen. Franziska Giffey, ihre Nachfolgerin als SPD-Bundesfamilienministerin, sagte auf dem jüngsten Fair Pay Best Practice Summit in Berlin:
Es sind aber noch viel zu wenig Menschen, die tatsächlich das in Anspruch nehmen. Wenn wir uns anschauen, der Auskunftsanspruch wird gerade mal von 4% der befragten Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten genutzt. Das heißt, da ist noch Luft nach oben, sowohl in der Bekanntheit als auch vielleicht in der Frage, wie kompliziert ist das eigentlich, diesen Auskunftsanspruch in Anspruch zu nehmen. Aber immerhin sagt die Evaluierung auch, dass gut 45% der befragten Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten freiwillig ihre Entgeltstrukturen überprüft haben. Immerhin. Und das ist etwas, was vielleicht so nicht passiert wäre, wenn es diesen Anreiz nicht gegeben hätte.
2 Jahre mit diesem Gesetz zeigen, dass sowohl die Beschäftigten als auch die Betriebe sich mit dem Angebot noch schwer tun. Aber Franziska Giffey sieht auch Fortschritte.
Mit diesem Entgelttransparenzgesetz ist ein Tabu gebrochen worden. Eines, was nämlich immer so schön mit dem Satz daherkommt, über Geld spricht man nicht. Und das ist verändert worden, denn es wurde ganz klar mit diesem Gesetz auch festgelegt, wir wollen darüber sprechen, wir müssen darüber sprechen, wir müssen über betriebliche Entgeltstrukturen sprechen, wir müssen darüber sprechen, was faire Bezahlung bedeutet und wir müssen auch darüber sprechen, welche Auswirkungen das hat auf die Frage von Unternehmenskultur, von Unternehmenserfolg und Fachkräftegewinnung.
Fragen, mit denen sich viele Unternehmen bereits intensiv beschäftigen. Firmen, die am Best Practice Summit teilgenommen haben.
HR Info Wirtschaft.
Bevor wir der Frage nachgehen, wie es Betriebe, auch in Hessen, mit Fair Pay, mit gerechter Bezahlung halten, lohnt zunächst der Blick auf die wichtigsten Gründe, warum Männer noch immer mehr Geld für ihre Arbeit erhalten als Frauen. Henrike von Platen ist die Initiatorin des Fair Pay-Gedankens in Deutschland. Sie hat das Fair Pay Innovation Lab gegründet und den Best Practice Summit in Berlin vorbereitet. Was sind für Sie die wichtigsten Gründe für diese Ungleichheit?
Die wichtigsten Gründe liegen darin, dass wir auf den Ebenen der Branchen einen großen Unterschied haben. Also es gibt einfach die klassischen Branchen, die Männer dominiert und besser bezahlt sind als die von Frauen dominierten Branchen. Und der zweite ganz große Faktor kommt genau in die andere Richtung. Wir haben, wenn es um die Hierarchien in Unternehmen geht, einfach auf den oberen Hierarchien, da wo auch mehr verdient wird, im Verhältnis immer noch viel weniger Frauen. Und dann komme ich im Durchschnitt einfach am Ende ganz, ganz schlecht raus damit. Und der dritte und eben auch doch noch sehr wichtige, der nämlich diese beiden letzten Endes mit auflöst, sind dann die Stereotype. Unser Rollenverständnis ist so, dass wir das auch immer weiter so tun und nicht anfangen, einfach mal zu sagen, ich gehe in die anderen Branchen und so. Und da wir keine Transparenz über die Gehälter haben, führt das dann auch noch dazu, dass uns gar nicht bewusst ist, dass wir uns mit viel zu wenig zufrieden geben zum Teil.
Wir haben ein Grundgesetz, wir haben internationale Vereinbarungen, wir haben seit 2 Jahren das Entgelttransparenzgesetz und es gelingt dennoch nicht, eine faire Bezahlung umzusetzen. Warum?
Die Haltung fehlt und der Wille, es tatsächlich zu tun. Ich muss als Chef oder Chefin eines Unternehmens fair bezahlen wollen. Daran hindert mich auch niemand. Und ein Gesetz kann mich dazu zwar zwingen, aber eigentlich sollte es die Leitplanke sein, die mir eine Grundregeln vorgibt. Ich muss es wollen und dann kann ich das über Nacht einfach machen. Dieser Wille fehlt häufig, weil es auf der anderen Seite vielleicht zu viel Angst davor gibt, was da für eine vermeintliche Arbeit drinsteckt oder dass es vielleicht teuer sein könnte. Beides Fehleinschätzungen. Also von daher, wenn ich die Transparenz herstelle und es deutlich mache, woher diese Lücke kommt, also wenn ich die Lücke sichtbar habe vor mir, schwarz auf weiß, in den Zahlen der beschäftigten Löhne bei mir im Unternehmen, dann will ich daran etwas ändern. Das ist die Erkenntnis immer wieder, das höre ich von so vielen. Wenn Sie es schwarz auf weiß sehen, können Sie gar nicht anders, dann müssen Sie was tun. Dann haben Sie tatsächlich einen echten Willen in sich drin und dann ist es plötzlich auch gar nicht mehr so kompliziert.
Das Entgelttransparenzgesetz sieht ja keine ernsthaften Sanktionen vor. Brauchen wir ernsthafte Sanktionen für zum Beispiel Firmen, die nicht fair bezahlen?
Leider ja, weil ohne Sanktionen fühle ich mich auch nicht wirklich dazu verpflichtet, es zu tun. Das ist so ein bisschen wie Kreiselfahren mit dem Handy am Ohr. In der Hand ist auch irgendwie ein Gesetz vorhanden, das das verbietet. Interessiert keinen, wird nicht genug kontrolliert, ist nicht sanktioniert. Und Sanktionen helfen da ungemein.
Was sagt ungleiche Bezahlung über die Unternehmen, die Organisationen und ihre Kultur aus?
Wenn ich ungleich bezahle und das quasi absichtlich tue, was ich behaupten würde, was vielleicht nur bei wenigen der Fall ist, die das sehr, sehr bewusst quasi tatsächlich tun, weil sie irgendwie damit Geld einsparen wollen oder so, dann habe ich das Phänomen, dass diese Unternehmen, wo das jetzt der Fall ist, in der Regel ja nicht sehr transparent mit dem Thema Geld umgehen. Wenn ich das nicht tue, habe ich aber eine Kultur, die letzten Endes auch keine sehr offene ist und ich spiele mit unterschiedlichen Regeln. Das heißt, ich gehe in Gehaltsverhandlungen rein oder Gespräche mit Bewerbenden und dann sitzen da 2 Personen. Eine möchte rein ins Unternehmen, die andere möchte sie einstellen und diese beiden Personen haben vorher ein Regelset bekommen, wie sie in dieser Verhandlung gehen und diese Regeln unterscheiden sich. Die wissen eigentlich nicht, wie die andere Person spielt. Ich kenne nicht die Gehaltsbänder. Ich soll aber plötzlich sagen, was ich haben möchte, wo ich mir so denke, liebes Unternehmen, warum sagst du denn nicht mal, was ich dir wert wäre für diese Position? Du weißt doch, was du bezahlen kannst, damit ich welche auch immer Produkte unterstütze. Das heißt, diese Intransparenz, die ich an der Stelle schon habe, führt zu einer nicht wirklich offenen und freundlichen Kultur letzten Endes, weil es ist Chaos vorprogrammiert, wenn jetzt hier, weiß ich nicht, 2 Teams aufs Spielfeld gehen würden, mit unterschiedlichen Regeln ausgestattet. Mag es mir gar nicht vorstellen, aber findet ja täglich in den Unternehmen statt.
Sie sagen ja, es hat mit Transparenz zu tun. Warum tun wir uns gerade in Deutschland so schwer mit diesem Thema, zum Beispiel über Gehälter zu reden, also transparent zu sein?
Ich weiß es nicht, wo wirklich historische Ursachen sind. Wir haben sogar schon mal Museen besucht, um herauszufinden, wo das herrührt, dass wir so ungern über Geld sprechen. So richtig haben wir die Lösung noch nicht gefunden. Aber es ist tatsächlich etwas, das so tief in uns drin ist. Allein schon das Sprichwort über Geld spricht man nicht. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es führt dazu, dass es so an so vielen Stellen totgeschwiegen wird. Es ist so ein bisschen dieses über Geld spricht man nicht, man hat's. Oder wenn man es auch nicht hat, will man auch nicht drüber reden. Es ist einem wieder peinlich. Gehälter nennen tun sich Menschen schwer, entweder weil sie denken, sie sind zu klein oder sie befürchten, weil so viel ist, könnte wer anders neidisch sein und so. Also da steckt so viel Glaube drin, was passieren könnte, ohne zu wissen, was wirklich passiert. Und ich habe festgestellt, wenn ich in größeren Runden bei Veranstaltungen häufig dann auch mal frage in die Runde rein, mag denn jemand mal sagen, wie viel er oder sie verdient? Es gibt immer eine Person, die das tut und aufsteht und es folgen so zwei, drei und plötzlich kommt eine ganz seltsame Stimmung auf und dann fangen die an, darüber zu reden. Und das Erstaunliche ist, dass die Menschen meistens tatsächlich wenig Vorstellungen davon haben, was in unterschiedlichen Berufen verdient wird. Und in dem Moment, wo ich das verdeutliche und mal erkenne, was in bestimmten Branchen, also wir wissen, Pflege ist wenig, ja, da wird wenig verdient. Alle reden von wenig, aber dass das bedeutet, dass Menschen mit teils unter 1.000 Euro netto nach Hause gehen und damit irgendwie eine Familie durchbringen, das wissen wieder viele nicht. Und wenn wir das verändern würden, also wenn transparent da wäre, was verdient wird, wir uns darüber anders austauschen würden, würden wir auch selber anders bezahlen. Also wir würden auch selber den anderen Schritt in den anderen Laden oder in den anderen Friseursalon wagen, wo wir sagen, okay, da habe ich auch ein Gefühl dafür, davon kann die Person hinterher auch leben. Also jeden Tag bezahle ich fair, dann werde ich auch fair bezahlt.
Sie haben eine Anleitung veröffentlicht, die vier Schritte sozusagen zum Erfolg bei dem Thema Fair Pay. Ganz kurz diese vier Schritte. Was muss man tun, damit es klappt?
Ja, grundsätzlich muss ich mich erstmal analysieren, also mich als Unternehmen betrachtet gesprochen jetzt, ne? Also ich analysiere, wo ich stehe. Ich stelle klare Regeln darüber auf, wie es bei mir funktioniert im Laden mit dem Entgeltsystem sozusagen. Und dann sorge ich dafür, dass diese Regeln befolgt werden und dass die auch alle in meinem Unternehmen verstehen und umsetzen. Und ich habe auch eine Person, die das überprüft, also die auch wirklich darauf achtet, dass die Regeln befolgt werden. Und als vierter Schritt ist quasi die Wiederholung immer wieder. Ich muss dann auch mich irgendwie jährlich hinsetzen oder eben durch Software in Realtime eigentlich. Ich muss immer wieder überprüfen, stimmt das denn auch noch? Also ich muss ewig letzten Endes dranbleiben, damit ich nicht wieder in ein Gap reinfalle, könnte man sagen.
Sagt Henrike von Platen, Gründerin des Fair Pay Innovation Lab in HR Info Wirtschaft. Immer wieder prüfen, schauen, ob es gerecht zugeht, lautet der vierte Schritt hin zu einer gerechten Bezahlung. Wie sieht das in Unternehmen in Hessen aus? Überprüfen die, ob es gerecht zugeht? Zwei davon habe ich besucht. Die Messe Frankfurt, der weltweit größte Messebetreiber mit mehr als 2.500 Beschäftigten und das Klinikum Frankfurt Höchst mit rund 2.000 Mitarbeitern. Kommen Sie der Aufforderung des Entgelttransparenzgesetzes nach und überprüfen die Gehaltsstrukturen? Michael Heinsen, Personalchef der Messe.
Ja, wir kommen der Aufforderung nach. Als das Gesetz kam, wollten wir uns vorbereiten und ich muss auch sagen, mich hat es persönlich interessiert, weil es nicht meinem persönlichen Wertesystem entspricht, dass wir Ungerechtigkeiten da haben. Ich meine, was ist schon gerecht, aber von da habe ich mir die Daten angeguckt und man stellt aber, wenn man sich mit der Thematik befasst, relativ schnell fest, das ist nicht so leicht, weil es geht ja darum, Gleiches mit Gleichem zu vergleichen und die Frage ist, was ist gleich? Also da spielen verschiedenste Aspekte rein. Alter, Berufserfahrung, Kompetenzausbau, Qualifikation und. Wir haben uns bestimmte, wenn man so will, Algorithmen ausgedacht, wie wir das hinkriegen, dass wir eine mögliche Vergleichbarkeitsbasis haben. Und haben dann anhand dieser Algorithmen unsere Datenbasis analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass es bei uns irgendeine systematische Benachteiligung nicht gibt.
Anna-Letizia Dworschak-Siebenhühner, Personalleiterin des Klinikum Höchst.
Wir sind ein tarifgebundenes Haus. Damit haben wir Vergütungsstrukturen, die sich sehr stark oder nur ausschließlich an objektiven Tätigkeitsmerkmalen orientieren. Danach werden alle Beschäftigten unseres Hauses eingegliedert in ein Vergütungssystem. Dieses Vergütungssystem wird auch alle 2 Jahre in der Regel durch die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberverband verhandelt. Insofern überprüfen wir das durchaus und vor einiger Zeit hatten wir auch die neue Entgeltordnung, die im Bereich des TVÖD eingeführt worden ist. Das hat uns auch nochmal dazu gebracht, wo die Mitarbeiter auf Antrag quasi nochmal ihre Eingruppierung überprüfen lassen konnten. Das haben wir, also auch darüber haben wir es nochmal überprüfen müssen.
Geprüft wird also, was machen beide, um die gleichwertige Bezahlung zu gewährleisten? Michael Heinsen.
Wir haben einen Tarifvertrag. Da können Sie sowieso nach unten hin sowieso schon nicht rumtricksen. Wir müssen jede Einstellung, geht natürlich bei uns durch den Betriebsrat, da werden die Sachen offengelegt. Da haben wir so also auch ein Stück weit auch eine unabhängige Kontrollinstanz letztendlich drin. Aber wir haben natürlich auch außertarifliche Positionen. Und wir haben aber ein Gehaltsschema, wo wir sagen, das passt da rein oder passt nicht rein. Und wir haben häufiger eben auch mal Bewerbungen, wo wir von uns aus mehr Gehalt anbieten, als die Kandidatinnen oder Kandidaten ursprünglich gefordert haben. Einfach damit wir eben dieses Thema gerechte Bezahlung hier aufrechterhalten. Das bezieht sich aber eben nicht nur auch auf Frauen und Männer, sondern es ist genauso ungerecht, wenn zwei Männer für die gleiche Arbeit unterschiedliches Gehalt bekommen.
Anna-Letizia Dworschak-Siebenhühner.
Wir überprüfen alle Stellen, die wir haben, nach den objektiven Merkmalen, die der Tarifvertrag vorsieht. Und dabei ist es völlig egal, welches Geschlecht jemand hat oder welche Herkunft.
Zumindest statistisch gesehen arbeiten Frauen eher in schlecht bezahlten Berufen, Männer eher in gut bezahlten. Auch bei der Messe Frankfurt.
Unser Frauenanteil ist sehr hoch. Insbesondere in den veranstaltungsnahen Bereichen, da gehen die Frauenanteile hoch auf 80%. Unser Frauenanteil in Führungspositionen ist insgesamt bei knapp 40%. Also Frauen arbeiten eher in den schlecht bezahlten Bereichen. Nee, das kann man so nicht sagen. Was sicherlich passiert ist, dass wir haben sehr hohe Anteil an Teilzeitarbeit. Und daran ist der Frauenanteil extrem hoch.
Und im Klinikum Frankfurt Höchst?
Also die Medizin vor allen Dingen wird immer weiblicher. Das ist bei Ärzten so, das ist aber auch in der Pflege so, da war es ja schon immer. Aber auch bei den Ärzten setzt sich das mehr und mehr durch. Und auch im Verwaltungsbereich würde ich sagen, durchaus haben wir viele Frauen, auch vermehrt in Führungsfunktionen.
Es bewegt sich also etwas in den Organisationen. Verkaufen sich Frauen und Männer gegenüber den Personalmanagern denn auch gleich oder gibt es da Unterschiede? Messe-Personalmanager Michael Heinsen.
Männer sind selbstbewusster in ihren Forderungen und ich glaube, dass deswegen auch einer der Gründe ist, warum Männer zu höheren Gehältern eingestellt werden als Frauen, weil schlichtweg Männer mehr fordern.
Wie erlebt das Anna-Letizia Dworschak-Siebenhühner, Personalleiterin des Klinikum Höchst?
Ich denke, Männer treten häufig mit mehr Selbstbewusstsein auf als Frauen. Ich glaube, die sind sich häufig nicht so ihrer Funktion, ihrer Rolle und dem, was sie können, bewusst. Und das spiegelt sich auch nicht selten dann in solchen Gesprächen wieder oder bei der Gehaltsverhandlung dann später. Grundsätzlich ist das, denke ich, schon so, dass die Frauen einfach nicht so entschlossen vielleicht darauf treten und sich nicht so gut verkaufen können als die Männer.
Das Klinikum Frankfurt Höchst und die Messe Frankfurt sind zwei Beispiele von Unternehmen in Hessen, die sich auf den Weg gemacht haben hin zu Fair Pay.
HR Info Wirtschaft.
Mit dabei beim Fair Pay Best Practice Summit in Berlin waren viele Personalmanager von deutschen und internationalen Unternehmen, die sich dem Gedanken der gerechten Bezahlung verschrieben haben und die teilweise sogar schon einen Schritt weiter sind und faire Bezahlung nur als einen Baustein sehen in einem größeren Ganzen, wo es vor allem um Vielfalt, Neudeutsch Diversity geht. Ein Beispiel ist der US-Softwarehersteller Adobe, der 550 Mitarbeiter in Deutschland hat. Der Vorstand hat sich 2016 auf den Weg gemacht, hat die Gehaltsstrukturen überprüfen lassen. Frank Rode, Personalchef von Adobe Deutschland.
Was wir gefunden haben, ist, ja, wir haben tatsächlich eine Ungleichbehandlung. 5% der Mitarbeiter waren betroffen. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer, allerdings Frauen in wesentlich stärkerem Maße. Und der Vorstand hat dann gesagt, nachdem die Analyse gelaufen ist, das geht so nicht, das wollen wir definitiv nicht. Wir gleichen das einfach an. Punkt. Wir schließen einfach diese Lücke, die wir gefunden haben und geben denjenigen, die weniger verdienen, als sie eigentlich bekommen müssten, genau das Gleiche wie allen anderen.
Das war 2016. Das Entscheidende ist jedoch die Wiederholung.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir überprüfen das jährlich. Wir gucken jedes Jahr, und in diesem Jahr haben wir es zum zweiten Mal gemacht, gucken jedes Jahr wieder, sind alle sauber eingruppiert, kriegt irgendjemand, weil er nun gerade Mann oder eine Frau ist, mehr oder weniger. Das führt auch dazu, dass wir in diesem Jahr die Diskussion hatten, machen wir eigentlich bei einer jährlichen wir haben so eine Gehaltsrunde jedes Jahr, wir haben gar keinen Betriebsrat übrigens und wir haben auch keine Tarifbindung, sondern es ist alles frei verhandelbar. Was machen wir dann eigentlich mit denen, die in Erziehungsurlaub sind? Männer wie Frauen, was machen wir mit denen, die dann nicht da sind? Kriegen die einfach nichts und warten da, bis sie wiederkommen und dann nehmen sie wieder teil? Oder kriegen die einfach in dem Fall den Durchschnitt aller anderen? Genau das machen wir jetzt. Auch wenn die nicht da sind, kriegen sie Gehaltserhöhung.
Was sich nach einer Selbstverständlichkeit anhört, ist keine in den Millionenunternehmen hierzulande. Es komme auf die Haltung der Führung an, haben viele Teilnehmer des Fair Pay Summit gesagt. Auch Frank Rode von Adobe.
Das Ganze geht aber nicht, und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn der Vorstand, wenn es von oben nicht mit der richtigen Haltung unterstützt wird.
Dazu gehört auch die Erkenntnis,
Welchen guten Grund gibt es, Frauen weniger zu bezahlen als Männern oder jemanden mit einer anderen Religion zu benachteiligen? Es gibt keinen guten Grund. Der einzige gute Grund, fair zu bezahlen, ist, dass man auch faire Gegenleistungen bekommt. Von daher ist das ein absoluter wichtiger Punkt.
Sagt Frank Rode, Personalchef bei Adobe Deutschland. Ein anderes Beispiel ist der Elektrokonzern Siemens mit seinen mehr als 380.000 Beschäftigten in aller Welt. Katja Ploner ist für Diversity, also die Vielseitigkeit, verantwortlich, kümmert sich schon seit 10 Jahren um das Thema.
Wir haben uns die ersten 5 Jahre sehr stark darauf konzentriert, Infrastrukturen, also Kinderbetreuungsplätze, Eldercare, Telearbeit und so weiter, also diese gesamte Infrastruktur aufzubauen, weil wir gesehen haben, es reicht nicht, wenn wir nach dem Staat schreien, sondern wir müssen auch selber initiativ werden, wir müssen selber die Dinge auf den Weg bringen. Das haben wir gemacht. Wir haben bei Siemens im Moment in Deutschland rund 2000 Plätze für Kinder, Kinderbetreuungsplätze, Krippen und Kindergärten.
Sie hat unter Personalvorständin Janina Kugel dieses Thema bearbeitet, die Anfang 2020 Siemens verlassen wird.
Was Janina Kugel dann gemacht hat, als sie kam, da hat sie gesagt, das ist alles schön und gut. Die Frage, die ihr jetzt die letzten 5 Jahre beantwortet habt, war, was kann denn eigentlich das Unternehmen für Diversity tun? Aber eigentlich brauchen wir bei Siemens einen Paradigmenwechsel. Die richtige Frage lautet nämlich, was kann Diversity und Inclusion tatsächlich fürs Unternehmen tun? Und damit ist eigentlich ein Mindset-Shift einhergegangen, wirklich eine Veränderung der Sicht, dass wir als Unternehmen davon profitieren, wenn wir das Thema breit aufstellen, wenn wir es nicht nur als Frauenthema spielen, sondern alle Dimensionen von Vielfalt berücksichtigen und wirklich diesen systemischen Ansatz wählen.
Also Vielseitigkeit als Chance für Unternehmen zu begreifen. Das erkennen immer mehr Firmen. Randolf Bursian, Personalchef des Spezialchemiekonzerns Evonik, mit einem praktischen Beispiel, was das konkret bedeuten kann.
Ein Beispiel aus der chemischen Industrie, wo man ein Haarfärbemittel entwickelt hat, dunkles Haar heller zu gestalten. Und man hat es probiert, es wirkte wunderbar und man hatte identifiziert den größten Markt, das ist der asiatische Markt. Erst viel später, kurz vor Vermarktung, hat man festgestellt, dass dieses Produkt bei asiatischem Haar, was eine leicht andere Struktur hat, nicht wirkt. Hätte man die gleiche Forschung betrieben in Asien, also die Diversität in dem Prozess bewirkt auch eine Veränderung dann des Denkens.
Wer Vielseitigkeit leben will in einem Unternehmen, muss überprüfen. Auch bei Siemens ist das so, sagt Katja Ploner.
Tatsächlich ist es auch bei Siemens so, dass wir es uns jährlich ansehen und dass wir sehr darauf achten, ausgeglichene Zahlen, Daten, Fakten zu haben. Und bei uns auch ist es tatsächlich so, dass die Frauen im Zweifel besser bewertet werden. Und das stimmt uns nachdenklich, weil unsere Systeme uns suggerieren, alles ist super. Das ist im Grunde genommen nicht super. Wir haben, und ich glaube, dass das tatsächlich ein deutsches Phänomen ist, wir haben eine Riesenherausforderung bei Frauen, die Mütter werden. Die kommen nämlich fast nie Vollzeit zurück. Und natürlich ist das eine Frage der Vereinbarung von Familie und Beruf. Aber das ist in Deutschland weitgehend eine Frauenfrage weiterhin. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Dilemma. Vereinbarkeit muss ein Männer- und Frauenthema werden.
Eine Forderung, die auch mit Vielseitigkeit zu tun hat. Denn für Erziehung sind in den allermeisten Fällen Frauen und Männer zuständig. So selbstverständlich das klingen mag, die Praxis sieht anders aus, berichten viele Personalmanager. Noch immer gehen meist Frauen raus aus ihrer Beschäftigung, wechseln in Teilzeit, verdienen weniger, haben geringere Rentenansprüche. Fair Pay zur Chefsache gemacht hat auch Salesforce aus den USA, ein Softwarekonzern, der seit 4 Jahren seine Bezahlung untersucht. Nina Keim, Leiterin des Berliner Standorts.
Es kam tatsächlich heraus, dass bei 5% unserem Kollegenkreis Gehaltsunterschiede festgestellt wurden, die dann angepasst wurden. Was besonders ist, dass diese Untersuchungen kontinuierlich durchgeführt werden, weil natürlich auch sich Firmen verändern, sie wachsen und von daher ist gerade die Kontinuität bei der Gehaltsuntersuchung relevant.
10 Millionen Dollar hat Salesforce die gerechtere Bezahlung gekostet, im Vergleich zum Milliardengewinn kaum der Rede wert.
Für mich spannend war zu sehen, dass es 54% Gehälter von Männern waren, die angepasst wurden, 37% von Frauen und der Rest 7% dann noch aus ethnischer Herkunft. Zukunft. Ich fand das einfach sehr spannend zu sehen, weil gerade als Frau, die Informatik studiert hat, die in einem Technikberuf arbeitet, ich finde es wichtig, dass das wirklich für alle gilt und das ist wirklich auch fest verankert. Es geht nicht nur um Frauenlohngerechtigkeit, sondern einfach darüber hinaus.
Für die Informatikerin Nina Keim war die gerechtere Bezahlung einer der Gründe, warum sie sich für das US-Unternehmen als Arbeitgeber entschieden hat.
Auch Firmen wie Salesforce, die sich für Chancengleichheit einsetzen, müssen etwas tun. Das darf nicht nur auf dem Blatt stehen, sondern es muss auch in der Praxis gelebt sein. Und das ist ganz klar auch eine Möglichkeit, um neue Talente zu rekrutieren.
Gerechtere Bezahlung und Vielseitigkeit machen sich also auch bezahlt. So sehen es immer mehr Firmen weltweit. Unser Thema in hr-info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen als Podcast, dann können Sie das unter hr-info-radio.de.